SWR 2 aktuell.
Der Theologe Hans Küng ist tot. Einen Nachruf hören Sie gleich hier. Außerdem, auf welchen Weg setzt Rheinland-Pfalz in der Corona-Pandemie? Darüber spreche ich mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler. Und heute ist ein neuer Bundesfreiwilligendienst bei der Bundeswehr gestartet. Wir stellen den Dienst vor und fragen die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger, was sie von ihm hält. Mein Name ist Vanja Weingart. Guten Abend. Es war gerade schon in den Nachrichten, der Theologe Hans Küng ist heute im Alter von 93 Jahren gestorben. Das hat die von ihm gegründete Stiftung Weltethos in Tübingen mitgeteilt. In der katholischen Kirche hat er viel Unruhe gestiftet. Von den Päpsten hat er zum Beispiel sein Leben lang eine Rückbesinnung auf die Bibel gefordert. Ein Nachruf von Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion Gesellschaft.
Hans Küng war einer der bekanntesten, populärsten, aber auch kritischsten katholischen Theologen weltweit. Seine große Berühmtheit verdankte er maßgeblich einem Konflikt mit seiner Kirche. 1979 nämlich entzog ihm der Rottenburger Bischof Georg Moser in Absprache mit Rom die katholische Lehrerlaubnis. Hintergrund war ein zuvor von beiden Seiten hart geführter Disput um Küngs Buch Unfehlbar, eine Anfrage, indem er das Amt des Papstes unter die Lupe nahm.
Wenn der Papst bzw. die römische Kurie immer Recht haben, wenn das, was auch die Bischöfe notgedrungen oft zustimmen, wenn das von vornherein stimmt, können sie keine Reformen durchführen. Warum soll man da immer nur kriechen? Warum soll man da mit dem schiefen Blick durch die Gegend laufen? Ein aufrechter Gang geziemt auch einem Theologen.
Trotz dieser selbstbewussten Worte schmerzte ihn der Lehrentzug erheblich. Schließlich hatte der 1928 im schweizerischen Sursee geborene Küng bereits eine steile Karriere vorzuweisen. Mit gerade einmal 32 Jahren erhielt er als jüngster katholischer Theologieprofessor einen Ruf an die Uni Tübingen. Und zwei Jahre später ernannte ihn Papst Johannes der 23. zusammen mit Josef Ratzinger und Karl Rahner zu einem von nur drei deutschen Beratern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Beschäftigte sich Küng vor seinem Lehrentzug fast ausschließlich mit Fragen der katholischen Theologie, widmete er sich nun als Direktor des unabhängigen Tübinger Instituts für ökumenische Forschung auch den großen Weltreligionen. Zwar meldete er sich immer wieder mit kritischen Tönen über den reformunwilligen Vatikan und die schleppende christliche Ökumene zu Wort, sein Arbeitsschwerpunkt lag aber auf der von ihm ins Leben gerufenen Stiftung Weltethos. Frieden unter den Völkern und Staaten sei nur dann möglich, so die These des Projekts, wenn sich die Religionen und Konfessionen versöhnen. In dieser Sache reiste Küng um die Erde, drehte mit dem Südwestrundfunk die siebenteilige Fernsehserie Spurensuche über die Weltreligionen und sprach im November 2001 vor der UNO. Zu einer Versöhnung mit Rom, die er sich stets gewünscht hatte, sollte es nicht mehr kommen. Zwar traf sich Küng im Herbst 2005 mit Papst Benedikt XVI., seinem ehemaligen Tübinger Kollegen Josef Ratzinger, zu einem Gespräch, doch dieses blieb ohne Konsequenzen. Angesichts des Skandals um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche knüpfte er große Hoffnungen an Papst Franziskus.
Entweder er macht voran, dann wird er rasch Zustimmung weit, weit über die katholische Kirche hinaus gewinnen, oder er macht nicht voran, dann muss er damit rechnen, dass also der Spruch »Empöret euch« auch in der katholischen Kirche Einzug hält. Ich glaube, er ist sicher nicht durch die koreale Partei in erster Linie gewählt worden.
Aufgrund seines ebenso eigensinnigen wie reformerischen Geistes und seiner anhaltenden Kritik am Vatikan dürfte Hans Küng noch lange als frommer Rebell, ökumenischer Unruhestifter oder katholischer Reformer in Erinnerung bleiben.
Hans Küng ist heute im Alter von 93 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Ulrich Pick. Sie hören SWR 2 aktuell. Es ist das berühmte Hü und Hott. Es gibt keine klare Linie in der Pandemiepolitik. Wir öffnen mit Testpflicht, ruft heute das Saarland. Nein, stopp, wir brauchen einen Brückenlockdown, bis viel mehr Menschen geimpft sind, ruft NRW- und CDU-Chef Armin Laschet. Nächste Woche sind wieder Bund-Länder-Beratungen und die Diskussion in Berlin laufen sich schon wieder heiß. Sophie von der Tann fasst den Tag dort zusammen.
Vor Ostern hatte Armin Laschet angekündigt, er wolle nachdenken. Das hat der CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident getan. Herausgekommen ist der Brückenlockdown.
Wir haben das Glück, dass die Zahlen derzeit sinken. Wir sind nicht sicher, ob es an den Ostermeldungen und am Meldungsverzug liegt. Da müssen wir die nächsten Tage ähnlich wie Weihnachten abwarten. Die Intensivstationen werden aber stärker belegt. Und in diesem letzten Stück der Pandemie noch einmal herunterzugehen, das ist der Grundgedanke.
Dank der Hausärztinnen und Hausärzte könnten wohl schon in kurzer Zeit 30-40% der Deutschen geimpft sein, prophezeit Laschet. Bis dahin nochmal 2 bis 3 Wochen Lockdown. Wie genau die Maßnahmen aussehen sollen, sagt er nicht. Und dass das wirklich so schnell geht, bezweifelt Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Wenn Sie eine Brücke bauen, müssen Sie wissen, sehe ich das andere Ufer und wie weit ist es weg? Und wir wissen ja gar nicht, wie lange es dauern wird, bis die Impfungen den Erfolg haben, dass die Infektionen zurückgehen. Deswegen sollte man sich aus meiner Sicht jetzt darauf konzentrieren, das zu schärfen, was man vereinbart hat.
Zum Beispiel bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 konsequent die Notbremse ziehen, Öffnungen zurücknehmen, Läden schließen, Modellprojekte stoppen oder auch nächtliche Ausgangssperren einführen. Deshalb sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek, es wäre schon bundesweit geholfen, wenn sich alle Länder einheitlich an die vereinbarten Regeln halten. Die Bundesländer hätten die nötigen Instrumente bereits. Darauf verweist auch Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller, auch wenn er selbst die Notbremse nicht konsequent anwendet. Den Vorschlag von Laschet, die Bund-Länder-Runde vorzuziehen, lehnt Müller ab. Die Ministerpräsidenten von Hessen und Schleswig-Holstein, Volker Bouffier und Daniel Günther, beide CDU, sind für ein früheres Treffen von Bund und Ländern. Doch auch die Bundesregierung äußert sich zurückhaltend. Der Bund stehe zwar immer bereit für gemeinsame Gespräche, Voraussetzung sei, dass diese gut vorbereitet sind, sagt eine Regierungssprecherin.
Informationen aus Berlin von Sophie von der Tann. Die Zahl der Neuinfektionen ist über die Ostertage nicht so stark weiter gestiegen, aber es sagt wenig aus. Es gab weniger Tests und einige Meldeämter hatten zu. Also müssen wir ein paar Tage abwarten, um wirklich zu sehen, wo wir im Moment stehen. Das Saarland wartet nicht ab. Es hat entschieden, als erstes komplettes Bundesland lockert es in einem Modellversuch einige Corona-Regeln. Mit negativen Corona-Schnelltests können Menschen dort zum Beispiel in die Außengastronomie, ins Fitnessstudio oder ein Theater besuchen. So gehen die Bundesländer ihre eigenen Wege. Der Ausweg aus der Pandemie ist das Impfen. Aber wie geht es weiter, bis das dann mal endlich Wirkung zeigt? Darüber habe ich am Nachmittag mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler gesprochen. Frau Betzing-Lichtentäler, welchen Weg neben dem Impfen und welche Schritte sehen Sie jetzt konkret in den nächsten Wochen?
Also wir haben ja ganz klar einen Perspektivplan auch erarbeitet, wonach ja die nächsten Schritte klar sind. Die sind natürlich auch inzidenzabhängig. Und wenn die Inzidenzen runtergehen, dann hat man eben auch mehr Möglichkeiten der Lockerung. Dann ist der Einzelhandel weiter geöffnet. Dann ist die Gastronomie wieder schrittweise geöffnet. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, und so haben wir es ja mit den Kommunen, mit dem Einzelhandel in Rheinland-Pfalz auch vereinbart, wenn die Inzidenzen dann wieder hochgehen sollten, dann wird die sogenannte Notbremse auch gezogen. Und das ist auch absolut richtig und wichtig. Hier haben wir auch ganz klare Vereinbarungen, auch Vorgaben, wie dann in solchen Fällen zu verfahren ist, damit die Inzidenzen nicht ins Unermessliche schnallen, damit wir wieder zur Normalität kommen, zumindest ein Stückchen mehr Normalität, wieder mehr Lockerung möglich sind.
Sie gehen ja diesen Weg zum Beispiel schon im Bereich Außengastronomie in Rheinland-Pfalz. Wird das so bleiben?
Ja, also dort, wo die Inzidenzen niedrig sind, haben wir das in der Tat in der Kombination. Das ist ja auch Teil des Perspektivplans, wo wir sagen, dann ist die Möglichkeit gegeben, die Außengastronomie zu öffnen, entsprechend mit Negativtestung. Aber wenn wir Regionen haben, wo dann die Inzidenz über 200 wieder steigt, da ist dann die Möglichkeit eben nicht mehr gegeben. Und so ist es wirklich ein System der kommunizierenden Röhren. Und deswegen sollten wir uns alle daran anstrengen, dass die Inzidenzen möglichst niedrig sind, damit wir eben auch möglichst viel wieder an Öffnung und Lockerung vorantreiben können.
Aber was sagen Sie zu der Forderung, dass jetzt einfach nochmal der harte Lockdown kommen muss, damit die Zahlen runtergehen und dann können erst diese Öffnungsschritte kommen?
Also wenn wir uns anschauen, was da momentan in der Diskussion ist, beispielsweise die Kontaktbeschränkungen, so wie jetzt von Herrn Laschet vorgeschlagen, das haben wir in Rheinland-Pfalz schon. Wir haben ganz klare Stufenpläne, was passiert bei einer Inzidenz von über 100, was passiert bei einer Inzidenz über 200. Das heißt, diese Vorgaben greifen bei uns schon und führen auch dazu, dass es regional zum Teil unterschiedlich ausschaut, mit Lockerungen und mit Öffnungen.
Aber das heißt, es bleibt kompliziert. Man muss wirklich in seinem Kreis, an seinem Wohnort gucken. Wie sieht es hier aus? Was darf ich hier gerade? Wie lange geht doch dieses komplizierte Konzept weiter? Was glauben Sie?
Naja, ich glaube, es ist aber kompliziert, ja, weil es unterschiedlich von Landkreis zu Landkreis sein mag. Aber es ist, glaube ich, auch ein Stück weit gerecht, weil wie will ich einer Region, einem Landkreis, der eine Inzidenz von 20 hat, sagen, bei dir darf jetzt keine Außengastronomie öffnen. Und deswegen, es wird so lange gehen, wie es uns eben nicht gelingt, dass wir die Inzidenzen insgesamt runterfahren. Und da nochmal, auch wenn die Menschen, und ich verstehe das total, mittlerweile auch müde sind mit Kontaktbeschränkungen, mit Regeln, die einzuhalten sind. Es ist jetzt hier echt an uns, da wirklich an diesen Regeln sich zu halten, damit es uns gelingt, die Inzidenz nach unten zu fahren.
Blick ins Nachbarland, ins Saarland. Mhm. Da wird jetzt viel geöffnet mit Testpflicht. Was halten Sie von diesem Modell?
Also wir haben dieses Modell oder diese Modellkommunen ja auch für Rheinland-Pfalz vorgesehen und die Kommunen haben jetzt schon die Möglichkeit, sich mit entsprechenden Testkonzepten zu bewerben und dann werden die Kommunen, die unter 50 sind und sich beworben haben, eben auch bei uns in Rheinland-Pfalz genau diese Möglichkeit haben, mehr Öffnungsschritte zu gehen, wenn auf der anderen Seite ein ordentliches Testkonzept steht.
Je nachdem, wen man im Moment fragt, geht es eben dann doch in Richtung nochmal einen harten Lockdown oder doch mehr öffnen mit Test. Was ist denn Ihrer Meinung nach in den letzten Monaten in der Pandemiepolitik auch falsch gemacht worden oder muss besser gemacht werden?
Das eine ist erstmal, dass man stringent ist, dass sich eben die Länder möglichst einheitlich bewegen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen auch an die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Akzeptanz der Maßnahmen. Und hier ist so ein Punkt sicherlich auch, viele werden auch müde mittlerweile nach über einem Jahr Pandemie. Ja, und deswegen ist für mich das Einzige das Thema Impfen. Und hier brauchen wir Impfstoff, hier brauchen wir verlässliche Lieferzusagen. Es kann nicht sein, dass es ein ständiges Hin und Her gibt von Liefermengen, die zugesagt werden, von Verkürzungen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um rauszukommen aus der Pandemie. Und wenn ich mir es dann noch politisch anschaue, ja, dann ist es sicherlich auch nicht sehr förderlich, wenn an einem Wochentag Ministerpräsident X jenes sagt und am anderen Minister auf Bundesebene Y das andere. Das heißt, dass wirklich eine große Kakophonie, eine große Vielstimmigkeit herrscht. Das verwirrt die Bürger, glaube ich, auch. Und hier wäre Politik sehr gehalten, unabhängig von Umfragen, unabhängig von Wahlterminen, wirklich eine Linie zu fahren. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, was die Bürger von uns auch erwarten und auch erwarten können.
Das ging jetzt auch an die Adresse von Herrn Laschet.
Ja.
Sagt die Gesundheitsministerin in Rheinland-Pfalz, Sabine Betzing-Lichtentäler. Viele Menschen warten auf ihre Corona-Impfung und sie sind glücklich, wenn es dann geklappt hat. Aber es gibt auch Menschen, die wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Zum Beispiel, weil sie dem Impfstoff nicht trauen oder weil sie nicht glauben, dass das Coronavirus gefährlich ist. Einige von ihnen zählen sich zu den sogenannten Querdenkern. Die Bewegung ist ein Sammelbecken für viele Unzufriedene. Da trifft die frustrierte Altenpflegerin, die sich von der Politik alleingelassen fühlt, den Verschwörungstheoretiker. Nach einer großen Querdenker-Demonstration am Karsamstag in Stuttgart geht jetzt die Diskussion weiter. Hätte die Polizei einschreiten müssen gegen Demonstranten ohne Maske und Abstand? Hat die Stadt Stuttgart falsch reagiert? Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik kommentiert.
5 Personen aus maximal 2 Haushalten. Jeder kennt inzwischen die Kontaktbeschränkungen und die meisten dürften sich auch an Ostern dran gehalten haben, selbst wenn es vielen schwer gefallen ist. Umso verstörender die Bilder der sogenannten Querdenker-Demo, wo Corona-Leugner ohne Abstand und ohne Masken zu Tausenden durch Stuttgart gezogen sind. Wie sollen wir das der Bevölkerung erklären, fragt völlig zu Recht der Ministerialdirektor des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums Lahl. Er hatte auf ein Verbot der Veranstaltung gedrängt. Der überforderte Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Meyer hat sich dagegen entschieden, weil die Anmelder zugesichert hätten, sich an Hygieneauflagen zu halten. Wie naiv kann man sein? Dass bei Demonstrationen der vom Verfassungsschutz beobachteten Querdenkenbewegung massenhaft gegen Corona-Auflagen verstoßen wird, ist nun wirklich keine Vermutung mehr. Das haben diese Veranstaltungen in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Jetzt sind wir mitten in der 3. Pandemiewelle und in der Corona-Verordnung des Landes ist klar geregelt, dass Versammlungen dann verboten werden können, wenn der Schutz vor Infektionen insbesondere durch Auflagen nicht erreicht werden kann. Und wenn Tausende keinen Abstand halten und keine Masken tragen, ist der Schutz vor Infektionen nun mal nicht gewährleistet. Und selbst wenn sich die Landeshauptstadt nicht zu einem Verbot durchringen konnte, hätten die Teilnehmer so nicht durch die Stadt laufen dürfen. In dem Moment, wo sie ohne Abstand und Masken losmarschieren, hätte die Stadt als Ordnungsbehörde die Versammlung auflösen müssen. Auch das regelt die Corona-Verordnung, wo es heißt, die Versammlungsleitung habe auf Einhaltung der Abstandsregeln hinzuwirken. Die Instrumente sind also da, man muss sie nur anwenden. Stattdessen wurden Passanten, die vorschriftsmäßig mit Masken in Stadtbahnen oder S-Bahnen unterwegs waren, von Demonstrationsteilnehmern beschimpft und angepöbelt. Peinlich, was sich am Karsamstag alles abgespielt hat. Oder besser gesagt, abspielen durfte. Letztlich entscheiden die Gerichte. Aber man muss zumindest versuchen, solche Veranstaltungen zu verbieten. Denn sie verhöhnen den Rechtsstaat, die rechtstreue Bevölkerung und nicht zuletzt alle, die an Corona erkrankt oder verstorben sind.
Ein Kommentar von Knut Bauer. Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 18.20 Uhr. Dein Jahr für Deutschland. Unter dieser Überschrift wirbt die Bundeswehr seit Monaten für ihren neuen Bundesfreiwilligendienst im sogenannten Heimatschutz. Und heute haben die ersten Frauen und Männer den neuen Dienst bei der Bundeswehr angetreten. Sie bekommen eine Grundausbildung und sollen sich dann spezialisieren auf Krisen- und Katastrophenfälle. Nina Barth mit den Details.
Die Freiwilligen des neuen Dienstes sollen im Heimatschutz dienen, also in Krisen- und Katastrophenfällen im Inland, wie aktuell bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Anders als beim schon existierenden Freiwilligendienst der Bundeswehr sollen die Freiwilligen des neuen Dienstes möglichst nah an ihrem Wohnort eingesetzt werden, damit sie den Dienst leichter mit ihrem Privatleben vereinbaren können. Die Ausbildungszeit ist 7 Monate lang. Sie setzt sich zusammen aus einer 3-monatigen militärischen Grundausbildung und einer Spezialausbildung für den Heimatschutz. Nach der Rückkehr ins Zivilleben sollen die Freiwilligen dann innerhalb der nächsten 6 Jahre insgesamt mindestens weitere 5 Monate als Reservistinnen und Reservisten im Heimatschutz dienen. Und, ein weiterer Unterschied zum bereits existierenden Freiwilligendienst, Auslandseinsätze sind bei dem neuen ausgeschlossen. Das monatliche Einstiegsgehalt liegt bei rund 1.400 Euro netto. Kritik an dem neuen Dienst gibt es unter anderem von Wohlfahrtsverbänden. Sie sagen, es gibt schon genug Projekte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, in denen man sich engagieren kann. Der neue Freiwilligendienst startet mit rund 1.000 Plätzen pro Jahr. Die Zahl der Interessierten liegt mit 9.000 deutlich darüber.
Und heute sind dann über 300 junge Menschen in den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz gestartet. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte zum Start, der Dienst solle eine neue freiwillige Möglichkeit schaffen, sich auf flexiblere Art und Weise für Deutschland einzusetzen. Über den neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr habe ich im SWR-Tagesgespräch mit Agnieszka Brugger gesprochen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Frau Brugger, was bringt der neue Dienst konkret für die Bundeswehr?
Ich glaube, es ist sehr begrenzt, was dieser neue Dienst für die Bundeswehr und auch für die Gesellschaft bringt. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es immer wertvoll ist, wenn junge Menschen sich für unsere Gesellschaft engagieren. Aber es gibt ja bereits einen freiwilligen Wehrdienst, der einige Probleme hat. Und statt diese zu reformieren, hat man jetzt mit sehr großem Tamtam und viel Aufwand einen neuen Dienst auf den Weg gebracht. Und man sieht ja selbst an den Zahlen, 1.000 Plätze, dass da bescheiden geplant wird und man gar nicht damit rechnet, dass sich so viele Menschen dort bewerben werden.
Aber die Bundeswehr braucht Nachwuchs. Warum nicht auf diese Art und gleichzeitig dann auch noch die Reserve für den Notfall aufzubauen?
Natürlich braucht die Bundeswehr Nachwuchs. Das bestreitet ja auch niemand. Deshalb gibt es ja eben den freiwilligen Wehrdienst als Zugang zur Bundeswehr, der nicht ganz so verpflichtend ist wie andere Wege. Aber wir sehen ja auch, dass hier die Zahlen nicht im optimalen Bereich sind. Und da müsste man sich ja eigentlich mit der Frage auseinandersetzen, was ist da das Problem? Wie können wir diesen Dienst reformieren? Wie können wir ihn vielleicht auch flexibler gestalten, wenn man wirklich ein Angebot für junge Menschen machen möchte, sich eher im Bereich Katastrophenschutz, Objektschutz zu engagieren, statt jetzt nochmal was Neues aufzusetzen, was natürlich auch extrem viele Ressourcen bindet und wo am Ende dann auch sich jeder fragt, was ist jetzt der genaue Unterschied, was ist der genaue Mehrwert. Also das sieht doch sehr nach einer großen PR-Aktion aus, die am Ende des Tages in der Realität gar nicht so viel verändert.
So ist der Dienst aber jetzt im Moment erstmal vorbereitet, so startet er jetzt eben auch heute. Wenn wir jetzt nochmal genau in den Dienst reingucken, wie finden Sie diese Idee, diese Verbindung, dass es eben eine Grundausbildung gibt und dann diese Bereitschaft für die kommenden Jahre und eben im Dienst der Gemeinschaft zu stehen?
Also die Idee, sich für unsere Gesellschaft zu engagieren, ist immer sehr wichtig und sehr wertvoll. Und das ist vielleicht auch Teil einer etwas größeren Kritik, die heute ja auch die Wohlfahrtsverbände nochmal geäußert haben, die nämlich sagen, wir haben eigentlich extrem viele Bewerberinnen und Bewerber, aber nicht genügend Plätze in den Gesamtstrukturen für die Freiwilligendienste, also auch im sozialen und im ökologischen Bereich. Und da müsste man eigentlich die Plätze ja regelrecht verdoppeln, um den Bedarf zu decken. Das kann natürlich jetzt nicht das Verteidigungsministerium alleine machen, aber jetzt bringt diese Bundesregierung wieder nur einen militärischen Dienst auf den Weg, der natürlich dann auch zivile Komponenten hat. Aber das Problem muss man eigentlich größer angehen. Der Bedarf und das Interesse ist da und da sollten wir dringend was tun.
Ein Kritikpunkt ist auch, dass es eben die Ausbildung an der Waffe gibt. Hätte man sich so einen Dienst auch vorstellen können ohne Grundausbildung beziehungsweise ohne Ausbildung an der Waffe?
Dann würde sich erst recht die Frage stellen, warum eigentlich nur die Bundeswehr oder warum eigentlich überhaupt die Bundeswehr? Das ist auch eine Kritik, die aus der Truppe selbst kommt, dass gesagt wird, naja, hier wird an der Waffe ausgebildet, aber eigentlich machen die ja nichts wirklich Militärisches im Nachhinein. Auch das weist ja so ein bisschen darauf hin, vielleicht wäre es doch klüger gewesen, die Probleme beim freiwilligen Wehrdienst anzugehen und den ein Stück weit auch zu flexibilisieren, wenn man da so ein anderes Angebot auch schaffen will. Da stellt sich wirklich so ein bisschen die Frage, warum eigentlich, so wie ich das Ministerium verstanden habe, hängt es, glaube ich, damit zusammen, dass die jungen Menschen dann auch im Objektschutz eingesetzt werden sollen. Und da hat es dann natürlich schon auch einen gewissen Sinn, dass es auch eine Ausbildung an der Waffe gibt. Und natürlich auch die Nachwuchsrekrutierung für die Bundeswehr ist sicherlich auch ein Hintergedanke, den die Ministerin dabei hatte.
Also ist es Ihrer Meinung nach wirklich so ein Schnupperkurs für die Bundeswehr, wie einige Kritiker sagen?
Also es scheint auf den ersten Blick so etwas zu sein wie ein Schnupperkurs. Und auch hier ist natürlich nochmal eine Gefahr ein bisschen verborgen, ja, weil das natürlich dann auch nicht ein realistisches Bild von den harten Aufgaben zeichnet, die es dann auch später bei der Bundeswehr geben kann. Und das ist schon in der Tat ein großes Problem in der Nachwuchswerbung, das immer wieder bemängelt und kritisiert wird, unter anderem gerade auch von der Werbeauftragten und wo das Ministerium wirklich aufpassen muss, wenn man das halt ernst nimmt, ja, dass man die richtigen Menschen mit der richtigen Motivation auch angesichts der vielen Diskussionen der letzten Jahre rund um Demokratiefeinde haben will, dann muss man auch ein sehr realistisches Bild von der Bundeswehr zeichnen und sehr genau hinschauen, wer aus welchen Gründen zur Bundeswehr kommt.
Sagt Agnieszka Brugger. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Heute ist der neue Bundesfreiwilligendienst Heimatschutz bei der Bundeswehr gestartet. Die Europäische Union und die Türkei, das ist eine problematische Beziehung. Es gibt auf der einen Seite Zusammenarbeit und Abkommen, wie das über die Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch immer wieder Konflikte, wie den Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zwischen der Türkei und dem EU-Mitglied Griechenland. Heute sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu Gast in Ankara. Bei einem EU-Gipfel vor 1,5 Wochen ging es ja schon mal um die Türkei und die Staats- und Regierungschefs haben da mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung für die Versorgung von geflüchteten Menschen in der Türkei zumindest in Aussicht gestellt. Türkei-Korrespondentin Karin Sens, mit welchem Ziel sind die EU-Politiker heute nach Istanbul gereist?
Ja, vielleicht sage ich erstmal, mit welchem Ziel sie nicht gekommen sind, nämlich sozusagen schon mal mit dem offenen Geldbeutel. Sprich, sie wollen noch nicht das Geld für das Flüchtlingsabkommen bezahlen. Da ist ja auch im Moment noch gar nicht klar, wie hoch das etwa sein soll, sondern es geht offensichtlich erstmal wirklich darum, abzuklopfen, wie verlässlich die Türkei tatsächlich auch ist, inwieweit man eben mit ihr jetzt eine ehrliche Partnerschaft beginnen kann. Es ist also ein Anfang des Prozesses, das hat Ursula von der Leyen auch gerade eben auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, und dann soll es ja ein weiteres Treffen im Juni geben und da könnte man dann eben auch gerade an das Thema Flüchtlingsabkommen einen Knopf dran machen, sprich man dann eben auch ausmachen kann, wie viel Geld man der Türkei tatsächlich bezahlen wird dafür, dass sie Flüchtlinge, vor allem syrische Flüchtlinge, im eigenen Land versorgt.
Konnten Sie auch gerade bei dieser Pressekonferenz eine Art Türkei-Strategie der EU-Politiker erkennen?
Also man setzt, glaube ich, schon vor allem darauf, eben das Außenpolitische im Blick zu behalten. Wir haben erlebt, dass beispielsweise der EU-Ratspräsident Charles Michel, der ja mit von der Leyen zusammengekommen ist, gesagt hat gleich zu Beginn, man lobt, dass die Türkei wieder Gespräche mit Griechenland führt. Hintergrund ist der Streit im Mittelmeer um Erdgas beispielsweise. Aber im gleichen Atemzug hat er eben auch genannt, dass ihm Sorge bereitet, verschiedene Entwicklungen, die sich in der Türkei im Moment abspielen, nämlich zum Beispiel, dass eben die Menschenrechte nicht gewahrt werden. Wir wissen ja, dass die Türkei vor kurzem aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen ist zum Schutz von Frauenrechten. Das hat übrigens auch Ursula von der Leyen in dieser Pressekonferenz, die nicht allzu lang gedauert hat, trotzdem zweimal erwähnt. Und Michel hat eben auch das Thema Demokratie angesprochen. Hier läuft ja ein Verbotsverfahren gegen die oppositionelle pro-kurdische HDP, eine Partei, die man eben durch dieses Verfahren versucht, in den nächsten Wochen möglicherweise zu verbieten.
Information unserer Türkei-Korrespondentin Karin Sens. Und soweit SWR2 aktuell mit Vanja Weingart.